Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Anders Echt Normal. Hier ist Toni und bevor ihr die aktuelle Folge unseres Podcasts hören könnt, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben am 23.06.2024 beim Fest der Vielfalt des Pfalzklinikums in Klingenmünster unseren ersten Live-Podcast aufgenommen, welchen ihr gleich hören werdet. Leider hatten wir hierbei unerwartete technische Schwierigkeiten, was die Aufnahme anbelangt, sodass wir zur Veröffentlichung nur auf unser Aufnahme-Backup zurückgreifen konnten. Entsprechend bitten wir, die Audioqualität der aktuellen Folge zu entschuldigen. Nichtsdestotrotz hat das Ganze jede Menge Spaß gemacht und wir könnten uns gut vorstellen, zukünftig weitere Live-Folgen aufzunehmen. Dann aber mit besserer Audioqualität, versprochen. Wir würden uns freuen über ein Feedback zu unserem Podcast, das Live-Format oder auch über allgemeine Themenwünsche. Ihr könnt uns anschreiben über unsere Homepage, die Kommentarfunktion im Podcast-Player nutzen oder auch eine E-Mail an podcast@pfalzklinikum.de schreiben. Jetzt aber viel Spaß beim Hören. Liebe Grüße, euer Team von Anders Echt Normal.
Ja, ich darf euch da draußen vor allem wie immer ganz herzlich begrüßen zu unserem Podcast Anders Echt Normal, dem Podcast für moderne Psychiatrie und seelische Gesundheit. Für uns ist es heute eine ganz, ganz besondere Folge, weil wir nämlich live senden vom Fest der Vielfalt hier im Pfalzklinikum. Und ja, wir freuen uns umso mehr, dass wir heute auch Publikum vor Ort hier im Raum haben, bei uns im Sendestudio. Ganz, ganz toll, dass ihr heute alle hier seid. Yeah. Ja, und Anders Echt Normal wäre natürlich nicht das Gleiche ohne meine beiden tollen Co-Moderatoren. Hi Toni, hi Marius.
Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind.
Und in unserer heutigen Gesprächsrunde geht es um das Thema Kinder und Jugendliche nach der Corona-Pandemie. Und dafür haben wir auch zwei spannende Gäste eingeladen. Es ist einmal Sabine Anker, sie ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin hier bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Pfalzklinikum. Schön, dass du heute bei uns bist, Sabine.
Vielen Dank.
Eben last but not least Dorothy Ochsenreiter, ebenfalls Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, hier bei uns im Pfalzklinikum. Auch ganz toll, dass du es heute zu uns geschafft hast, liebe Dorothy.
Dankeschön.
Ja, und ihr Zuhörer da draußen und vielleicht auch ein paar der Zuhörer, die heute hier bei uns sind, wissen, was jetzt kommt. Wie immer die Abgabe zu Marius und unseren Check-in-Fragen.
Vielen Dank. Ganz genau, wir dürfen heute euch wieder mal unsere Check-in-Fragen stellen. Nicht nur, um nicht nur den Menschen im Internet euch ein bisschen besser vorzustellen, sondern auch den Menschen hier live vor Ort. Und heute würden wir gerne als allererstes von euch wissen, was war euer erster Job?
Ich hatte tatsächlich drei und der erste war, dass ich während dem Studium gekellnert habe und im Bodyshop gearbeitet habe und habe dort Pflegeprodukte verkauft.
Okay, danke schön.
Mein erster Job war Musikunterricht für Grundschülerinnen.
Okay, welche Instrumente?
Blockflöte.
Okay, da hat man wahrscheinlich auch eine hohe Frustrationstoleranz, was die Ohren anbelangt, schätze ich mal. Oder wahrscheinlich Geige wäre schlimmer jetzt, oder so.
Ja, ich denke, es wäre noch schlimmer gegangen.
Und Anna hat schon gesagt, es geht heute auch, wir wollen einen Blick zurückwerfen auf die Corona-Zeit. Und als vielleicht kleiner Einstieg würden wir gerne mal von euch wissen, welche positiven Aspekte habt ihr denn aus den letzten dreieinhalb Jahren Corona-Zeit für euch mitgenommen? Vielleicht Dorothee, du zuerst.
Also ich muss erst mal kurz überlegen, weil mir jetzt aufs Erste erstmal nur die negativen Dinge einfallen. Aber wenn ich mich erinnere, habe ich so viele To-Do-Listen erstmal abgearbeitet. Und ja, ich glaube, die Freizeit war irgendwann entspannter. Nicht mehr so dieses von Termin zu Termin hechten, irgendwie was auch so feste Hobbys angeht, sondern da irgendwie auch mehr Zeit zu haben für Dinge, die sonst vielleicht auf der Strecke geblieben sind.
Also diese gezwungene Zeit. Man hat auf einmal Zeit gehabt.
Ja, ja.
Okay. Sabine, wie war es bei dir?
Bei mir war es so, dass ich erstmal genossen habe, dass die Kinder keine Freizeitaktivitäten mehr hatten und wir quasi zu Hause waren und Zeit für uns hatten. Das fand ich richtig schön und dass mir persönlich jetzt auch nochmal so ein paar Freiheiten, die wir eigentlich haben, sind mir nochmal so richtig bewusst geworden. Ich habe die nochmal mehr zu schätzen gelernt.
Also es ist vor allem Zeit und auch die Freiheit. Okay, Dankeschön.
Ja, danke. Also ich kann mich da gut nachfühlen. Mir ging es ähnlich, vor allem so in der ersten Welle. Ja, Corona ist unser Thema. Ich versuche jetzt mal den Einstieg ins Thema zu finden. Wir sind ja ein Audio-Podcast, auch wenn wir heute vor Publikum spielen. Die Zuhörer dann im Internet, die sehen ja nicht, was wir zeigen. Deswegen haben wir uns entschieden, heute nicht irgendwie viele PowerPoint-Folien oder Ähnliches an die Wand zu werfen. Eine haben wir aber trotzdem mitgebracht, die sehen Sie jetzt auch. Weil wir fanden, das ist eine Folie, die eigentlich ganz gut zusammenfasst, was die Corona-Pandemie ausgemacht hat und auch, was sie für Kinder bedeutet hat. Es ist eine Folie von Phoenix, von dem Fernsehsender, die haben wir im Internet gefunden. Und ja, es wird genannt Verlust der Lebensqualität, vor allem bei sozial benachteiligten Gruppen war dieser auch stärker messbar. Ich meine, wenn man bedenkt, ja, vor allem in den Städten, in irgendwie kleinen Wohnraum, vielleicht eine Familie mit vielen Kindern, die dann auf engstem Raum, teilweise noch nicht mal, man durfte ja eigentlich am Anfang die Wohnung nicht verlassen etc. Starker Anstieg der Nutzung von digitalen Medien, ich glaube, das war auch bei uns Erwachsenen so. Die Firma Netflix und Co., die haben, glaube ich, einen guten Reibach gemacht in der Corona-Pandemie. Ich kann mich erinnern, dass einige Spielkonsolen ausverkauft waren und Computer waren schwer zu bekommen, Bildschirme. Also war schon eine besondere Zeit am Anfang. Und eben auch bei den Kindern hat da die Nutzung digitaler Medien deutlich zugenommen. Natürlich hat der Kontakt gefehlt. Bei den Kindern, die Schulen waren geschlossen. Also das war natürlich auch ein schwerer Einschnitt, muss man sagen. Dann gab es natürlich die Sorge um die Familie, gerade in der Anfangszeit. Man wusste nicht, man hat irgendwie Bilder aus Italien gesehen und naja, man wusste nicht so richtig, was da auf einen zukommt. Das hat natürlich auch bei den Kindern was gemacht. Ja, die Umfrage oder beziehungsweise diese Folie, die ist noch aus der Zeit, als noch die Corona-Krise war. Da glaubten 20% dran, dass es nicht mehr so wie vorher war, also vor der Krise. Man können wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren, ob das denn jetzt wieder so ist wie vorher oder nicht. Ja, und es hatten sich 75% der Schülerinnen und Schüler gewünscht, dass wieder normal Schule stattfindet. Das ganze Thema Homeschooling etc. war auch eine spannende Zeit. Unsere Bundesfamilienministerin Paus hat Mitte 23 gab es eine Befragung, da wurde festgestellt, dass 70% der Kinder sich psychisch gestresst fühlen, so als Nachwirkung der Pandemie. Und das wäre so ein bisschen jetzt mal so die Einstiegsfrage. Was ist so eure Erfahrung, was berichten die Kinder und Jugendlichen bei euch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie über diese Zeit? Was sind da so die, was erzählen die euch da? Da wäre vielleicht die Frage an dich, Dorothee, als erstes.
Sie berichten häufig so einen Verlauf, dass sie sagen, am Anfang war das irgendwie toll, keine Schule, ich muss keine Hausaufgaben machen, kann zu Hause bleiben, kann ausschlafen. Aber die Jugendlichen haben ziemlich schnell dann auch gemerkt und berichtet, dass ihnen total die Freunde gefehlt haben, dass sie sich einsam auch gefühlt haben. Viele auch so, dass sie sich vom Schulstoff überfordert gefühlt haben, gar nicht mehr mitgekommen sind. Dann irgendwann haben die Lehrer verlangt, dass sie die Sachen einreichen sollen. Dann wurde die Panik auch echt groß bei vielen. Hobbywegfall war ein ganz großes Thema. Gerade bei Kindern, die auch keine Geschwister hatten oder mit einem großen Altersabstand, dass sie dadurch darunter echt gelitten haben.
Würdest du das soweit bestätigen, Sabine, dann auch von deiner Seite?
Absolut, ja. Ich denke mal auch im weiteren Verlauf dann auch die Schwierigkeit, den eigenen Tag zu strukturieren. Also dass die Jugendlichen dann nachts wach waren und tagsüber geschlafen haben. Also das war schon schwierig. Also im Endgang, glaube ich, für die meisten Jugendlichen Großteil war es nicht gut. Ja.
Wie lange hat denn die Zeit aus eurer Sicht so angehalten, wo die Kinder und Jugendliche vielleicht diese Zeit, wo man erstmal länger ausschlafen kann, Schule hat dann oder vielleicht erstmal ausgesetzt. Wie lange hat es denn ausgehalten, dass diese positiven Effekte irgendwie da waren und am Schluss hat man gemerkt, naja, ich kann aber meine Freunde nicht sehen, ich kann nicht zum Sport gehen, nicht zum Fußball gehen oder zum Tanzen, was auch immer gibt. Wie lange war das denn? Weil ich denke, die Corona-Zeit war ja zwei, drei Jahre, wo dann wirklich auch Phasen waren, wo man eben nicht wirklich einfach mal nach draußen durfte oder wo man dann auch wirklich isoliert war.
Also ich denke, es wird unterschiedlich gewesen sein, individuell bei jedem anders. Manche haben das schon relativ zügig gemerkt nach den ersten Wochen, dass so dieser Zuhause-Sein und Ferien haben weg ist. Mhm. Und dann ist es also bei vielen relativ schnell gekippt hin, dass es eher negativ war. Mhm.
Genau, also ich erinnere mich noch daran, dass praktisch kein Jugendlicher mir gesagt hat, dass er dieses Gefühl von, toll, ich muss nicht in die Schule im zweiten Lockdown hatte. Also da war das sofort, oh nein, nicht schon wieder. Mhm. Wenn, dann nur im ersten Lockdown. Und ich würde auch sagen, es hat sich auf wenige Wochen beschränkt. Auf keinen Fall länger als einen Monat, würde ich sagen.
Also es hat sich relativ schnell abgeflaut, kann man sagen. Ja. Diese erste Euphorie ist ja vielleicht auch ähnlich zu dem, was ihr ja auch jetzt aus eurer Erwachsenenperspektive beschrieben habt am Anfang. Erstmal so, alles wird aufgeräumt und sauber gemacht, mit irgendwie mehr Zeit, aber irgendwie hat sich dann halt auch schnell abgenutzt, das ganze Thema. Ne? Wie würdet ihr das denn jetzt heute beschreiben? Also jetzt auch, welche Folgen hatte das, was ihr jetzt gerade auch nochmal dargelegt habt, eben auf eure heutige berufliche Auseinandersetzung auch mit den Kindern und Jugendlichen? Ne? Also sprich, wenn wir jetzt sozusagen vom Flashback jetzt in die Gegenwart wieder zurückgehen, Sabine.
Also ich sag mal, das, was wir deutlich merken, ist der Ansturm von Kindern und Jugendlichen auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass es also deutlich mehr Patienten sind, als wir vor Pandemie hatten. Und dass da auch ich das den Eindruck habe, dass es vielen Jugendlichen von der Symptomatik her auch deutlich schlechter geht, als es davor noch war.
Also sprich, bei den gleichen Krankheitsbildern sind die deutlicher, was die Symptome anbelangt und die Probleme anbelangt? Okay.
Ich würde vielleicht noch sagen, dass ich, also gefühlt haben jetzt auch so eine Flut an Patientinnen und Patienten, denen es schwerfällt, in die Schule zu gehen, wo ich auch glaube, dass Corona da einen großen Einfluss drauf hatte, weil die vielleicht vorher schon nicht gern gegangen sind und Schwierigkeiten hatten in sozialen Situationen, denen hat Corona erstmal in die Karten gespielt, weil die natürlich in ihrem Vermeidungsverhalten unterstützt worden sind. Und denen ist es dann durch die Lockdowns und durch die Schulschließungen immer schwerer gefallen, wieder in die Schule zu gehen.
Das ist auch die Krisenaufnahmen, die aus unserer Sicht heraus deutlich zugenommen haben.
Ja. Und auch gerade Jugendliche, die sich ja auch extrem vergleichen in einer bestimmten Altersspanne, dass die auch gesagt haben, boah, ich war zu lange zu Hause, ich habe Angst, die anderen haben sich irgendwie weiterentwickelt. Boah, was ist denn aus mir geworden? Ich habe mich gar nicht irgendwie verändert und jetzt soll ich wieder auf diese Jugendlichen treffen. So, dass da auch irgendwie die Vergleiche auch echt nochmal eine Rolle spielen.
Jetzt findet ja bei euch auch häufig Therapie in Gruppensettings statt, dass halt die Kinder zusammen Therapie machen und nicht Einzeltherapie. Hat das dann entsprechend auch Auswirkungen? Ist das dann jetzt noch herausfordernder, dann, wenn, sage ich mal so, diese sozialen Kompetenzen, die vielleicht vorher schon nicht so gut waren und dann durch die Pandemie einfach nochmal verschärft wurden, braucht es da dann mehr ihrerseits an Expertise und dauert auch vielleicht länger?
Also ich glaube, wir hatten auch schon vor der Pandemie die Patientinnen und Patienten, die Schwierigkeiten hatten in sozialen Kontakten. Und bei unserer Altersgruppe ab 12 ist es ja auch so, dass die eine Schulzeit vor Corona kennen. Das heißt, die kannten schon Gruppenarbeiten, die kannten solche Settings. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eher im Kinderbereich, in der Kinderklinik nochmal eine andere Nummer ist.
Also nichtsdestotrotz, also ich mache die ambulante Skills-Gruppe bei uns in der auf der DBT-Station und da hatte ich den Eindruck, als so das erste Mal die Masken wegfielen, dass das schon auch nochmal eine merkwürdige Situation war, dass man sich plötzlich so gegenüberstand oder auch wenn heute die noch zu nah aneinander sitzen, dass es als unangenehm empfunden wird, das sind schon ein paar Sachen dabei.
Wenn jetzt, also normalerweise kommen Kinder und Jugendliche bei euch auch mit Bekleidung dann, entweder von Elternteilen oder von Angehörigen, haben sich denn die Themen verändert, die Angehörigen mitbringen von den Kindern? Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Familiensituation dann auch verschärft wurde durch die Corona-Zeit, man sitzt dann andauernd aufeinander und wenn das vielleicht, kann ja auch zu Schwierigkeiten führen. Habt ihr davon was gespürt?
Also ich weiß nicht, ob es jetzt mit Corona zu tun hat oder generell mit der Digitalisierung, aber so dieses Thema Medien, wie viel Zeit verbringt mein Kind vor dem Bildschirm, was versteht mein Kind unter Freundschaft? Also ich habe es ganz oft so, dass ich frage, woher kennst du denn so deine Freunde oder hast du Freundschaften? Dann berichten die ja. Und wie oft siehst du dich? Ah, ich habe die noch nie gesehen. So, jetzt, ich kann es nicht so gut einschätzen, ob das jetzt wegen Corona ist, durch Corona verschärft wurde oder generell wegen der Digitalisierung. Aber das berichten viele Leute, dass sie das sagen, ach, das ist ganz anders als bei uns jetzt früher. Ja. Irgendwie, mein Kind trifft sich gar nicht mehr mit Freunden. Die Freunde sitzen in Hamburg und die haben sich noch nie gesehen. So.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Einwurf. Du hast das Thema gesagt, DBT und Skillsstation. Magst du vielleicht mal ganz kurz erklären für unsere Zuhörer da draußen, was das ist? Weil wir achten immer darauf, dass wir dann noch unsere Abkürzung, die wir in der Psychiatrie lieben, schön erklären. Genau.
Das stimmt, wir lieben Abkürzungen. DBT ist die dialektisch-behaviorale Therapie. Die gibt es auch hier im Erwachsenenbereich. Und wir haben die DBTA, das ist die dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente, für die Jugendlichen. Und da geht es primär darum, Menschen mit Emotionsregulationsstörungen zu unterstützen.
Super, perfekt.
Und ein Skill ist eine Fertigkeit. Also wie kann ich mit der Emotion gut umgehen?
Klasse, super. Vielen Dank, Sabine. Ja, vielleicht noch ganz kurze Frage, du hast gemeint, Dorothee, vorhin so das Thema Vergleichbarkeit, die Jugendlichen vergleichen sich viel auch untereinander, sind es auch vielleicht dann auch eine Unsicherheit eben mitgebracht, weil sie da eben gar nicht mehr in diesen sozialen Räumen ja auch unterwegs waren. Einer der größten Kritikpunkte der Corona-Politik ist ja gewesen, dass ja, wie gesagt, unsere Politik eingeräumt hat, zu sagen, okay, es war einer der größten Fehler, dass wir die Kindergärten und die Schulen auch so lange zugemacht haben, weil es eben dann auch Folgen jetzt nach sich gezogen hat. Wie würdet ihr das denn einschätzen? Sind wir da jetzt schlauer geworden? Also wir waren nicht vorbereitet auf die Corona-Pandemie, aber sind wir vielleicht auch von Seiten der Institutionen nachbereitet drauf?
Also ich finde es eine total schwierige Frage. Wenn wieder eine Pandemie kommen würde, wäre das wahrscheinlich auch eine andere. Ne? Wir wissen ja überhaupt nicht, um was wird es da gehen. Wäre das wieder ein ähnlicher Erreger? Deshalb, ich glaube, wir werden vielleicht, wenn es wieder so etwas wäre, wo man keinen Kontakt haben darf, wären wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen besser ausgestattet, was Kontakt halten geht über Video oder so. Aber ansonsten, glaube ich, ist es schwierig, sich darauf vorzubereiten.
Sabine, ich sehe das ganz genauso. Also je nach Virusart, sind wir relativ zügig vielleicht auch wieder bei Schulschließungen, um uns einfach selber auch zu schützen. Und ich denke auch genauso, wie es Dorothee jetzt gesagt hat, wir haben alle, glaube ich, eine bessere Ausstattung, was so Videosachen betrifft, Videokonferenzen. Die sind ja auch hier bei uns in der Klinik sehr weit verbreitet. Da sind wir vielleicht einfach schneller.
Ja, ich glaube, bei aller Dramatik und aller negativen Folgen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, ist das durchaus was Positives. Also ich glaube, das gilt ja auch für alle Bereiche. Also die Digitalisierung wurde auch so ein Stück weit vorangetrieben und das ist doch jetzt die meisten Bereiche dafür ausgestattet und ich glaube auch die Menschen bereit, das auch zu nutzen. Sie haben es ja einfach gelernt. Keiner hat die Pandemie kommen sehen, keiner hat vor allem gedacht, dass die so lange dauert. Das war ja doch, also am Anfang, man dachte, ja gut, ein paar Wochen vielleicht und dann ist wieder gut. Und dass das Ganze dann eigentlich 3 Jahre dauert. Ich meine, das letzte Jahr war vielleicht nicht mehr ganz so gravierend, aber es waren doch 2 Jahre, wo so eine ganze Generation eigentlich, wenn wir jetzt bei den Kindern und Jugendlichen bleiben, also ausbleibende Sportveranstaltungen etc., was du schon gesagt hast, oder Klassenfahrten, Abiball, also wirklich wichtige Ereignisse auch für Jugendliche gerade. So eine ganze Generation hat da ganz schön was mitgemacht. Dann war Corona vorbei oder es ging gerade nahtlos über in andere Krisen. Wir haben Krieg in der Ukraine und Klimawandel etc. Also ich sag mal, die Jugend hat schon so ein bisschen was mitgemacht, die derzeitige Jugend. Wenn wir da jetzt vielleicht mal generell allgemein die Frage stellen, welche Anzeichen deuten denn darauf hin, dass ein Kind oder ein Jugendlicher psychische Probleme hat und auch vielleicht therapeutische Unterstützung bräuchte. Gibt es da Frühwarnsignale? Punkt.
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, da Jugendliche ja tendenziell so ein bisschen Rückzugsverhalten haben, eher so autonom ihre Sachen machen, weniger zu Hause erzählen. Ich glaube, eine gute Sache ist es immer, da auch in Kontakt zu bleiben oder auch ein bisschen feinfühlig zu sein, wenn jemand sich häufiger zurückzieht, gar nicht mehr an Familienmahlzeiten teilnimmt oder man überhaupt nichts mehr vom Leben mitbekommt, die Freunde vielleicht auch nicht kennt, dann macht es, glaube ich, unbedingt Sinn, genauer hinzuschauen. Oder auch wenn man den Eindruck hat, dass jemand nicht mehr die Schule besucht oder nur noch unregelmäßig hingeht.
Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, so eine Zunahme an körperlichen Beschwerden beobachten wir auch häufig, dass die Eltern dann auch erstmal vielleicht zum Kinderarzt gehen, genau mit den Kindern und Jugendlichen und sie erst dann als zweite oder dritte Station zu uns kommen. Genau.
Das sind so Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ja, die ganz oft Thema sind.
Ja. Wo sich vielleicht auch dann irgendwie die Probleme oder die das, was dann das Kind oder den Jugendlichen beschäftigt, dann irgendwie auch schon mal in erster Linie ausdrücken. Was bekommt ihr denn in eurem Arbeitsalltag mit? Was stärkt denn die seelische Gesundheit oder die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen? Welche Faktoren gibt es denn da?
Also soziales Netz ist ein ganz wichtiger Punkt und Struktur. Gerade die beiden Dinge, die während Corona eigentlich komplett weggefallen sind oder zum Großteil weggefallen sind. Genau, dass ich auch als Jugendlicher bestimmte Problemlösefähigkeiten habe, über die ich verfüge, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch, wie denken wir generell? Sind wir eher Optimisten, sind wir eher Pessimisten? Das spielt schon auch mit rein. Und natürlich, welchen Selbstwert habe ich?
Gut, aber ich kann mir vorstellen, der Selbstwert wird ja auch ganz stark, ist ja immer in einem, sag ich mal, Schwingungsverhältnis eben gerade mit der Umgebung. Ne? Und die kann natürlich einen massiven Einfluss nehmen, gerade auch auf Kinder und Jugendliche, wenn die eben auch in so einer vulnerablen Zeiten, wie jetzt in der Pubertät etc. Wie geht ihr damit um? Ne? Also weil ich sag mal, ihr seid ja dann in eurem Setting hier stationär etc. Wie ist es für euch machbar, im Prinzip da auch diese Unterstützung vielleicht auch zu bieten, um eben auch gerade diese Stabilität vielleicht ja zu verstärken in irgendeiner Form?
Also viele Jugendliche ziehen ja ihr Selbstwertgefühl auch aus Hobbys oder aus dem Thema Schule, wo sie positive Rückmeldung kriegen. Deshalb hängt es ja, glaube ich, auch damit zusammen, dass eben während Corona ganz viel weggefallen ist. Und deshalb ist für uns schon auch immer wichtig, dass wir den Jugendlichen auch mitgeben, okay, was sind deine Stärken, auch viel bei uns auszuprobieren und auch aber immer im Kontakt mit dem realen Umfeld zu bleiben, wo sie langfristig sein werden, wo sie langfristig auch positive Erfahrungen machen können, ob jetzt in einem Verein oder in der Schule.
Ich sag mal, da bemerken wir schon auch diese Zunahme von Nutzung sozialer Medien, wo man dann immer wieder auch mit den Jugendlichen in die Diskussion gehen muss. Hilft dir das jetzt, wenn du dir auf TikTok die ganzen geschönten Videos anschaust, oder hilft das nicht? Ja? Also dieses Thema Selbstwert ist auf jeden Fall in der Therapie ein großes Thema.
Wo habt ihr so die größte Zunahme verzeichnet an den verschiedenen Krankheitsbildern? Also wahrscheinlich Anorexia nervosa oder Nervosa, Entschuldigung.
Ja, Depression hat deutlich zugenommen, Schulabsentismus, hast du vorhin schon genannt, soziale Ängstlichkeit war Thema.
Mediennutzung.
Okay, also Teufelskreis dann irgendwie.
Ja, genau.
Also
pathologische Mediennutzung.
Genau, ja. Zwangserkrankungen.
Genau, gerade auch im Zusammenhang mit Angst vor Ansteckungen. Ne? Ich habe viele Jugendlichen, die sagen, aber meine Mama hat doch immer gesagt, ich muss meine Hände gründlich waschen. So. Und dass sie jetzt auch gefühlt ein viel größeres Wissen haben, so wie lange überleben Keime, auf welchen Oberflächen, solche Dinge, wie lange muss ich meine Hände waschen?
Du hast vorhin gesagt, Dorothee, Anzeichen, dass vielleicht auch Kinder in irgendeiner Form vielleicht psychische Probleme haben oder in irgendeiner Form psychisch gestresst sind, sind auch körperliche Veränderungen in irgendeiner Form. Wenn ich jetzt als Elternteil feststelle, da verändert sich was, also im Sinne vielleicht auch im Rahmen der Handlungen meines Kindes, also jetzt bleiben wir bei dem Beispiel des Händewaschens, die wäscht sich jeden Tag 25.000 Mal die Hände, übertrieben gesagt. Wie kann ich denn, und ich merke einfach, da stimmt irgendwie was nicht, das ist nicht mehr in einem Rahmen, der irgendwie gesund ist. Wie kann ich denn an den Punkt kommen, dass ich vielleicht mir auch Hilfe suchen kann? Also wie kann ich auch als Elternteil, als Außenstehender dahin kommen, dass ich meinem Kind auch helfen kann? Wo gehe ich dahin?
Wenn ich mir jetzt als Elternteil auch unsicher bin, ist es jetzt was Körperliches oder ist es was Seelisches, würde ich erstmal klassisch zum Kinderarzt gehen, um das einfach abklären zu lassen. Dann hat man als Eltern natürlich die Möglichkeit, zu einer Beratungsstelle zu gehen oder zu einem niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten oder auch einer Fachärztin oder einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Oder wir hier im Haus bieten auch sogenannte Klärungsgespräche an, wo man sich telefonisch melden kann und dann auch zeitnah praktisch einen Termin bekommt bei einem von uns oder bei einem von unserer Kolleginnen oder Kollegen und praktisch einfach mal berichtet, was ist gerade schwierig, und dann wird gemeinsam überlegt, welche Infos brauchen wir noch, irgendwelche Vorbefunde, und wir dann auch eine Einschätzung geben, was wir denken, was an Hilfe sinnvoll sein könnte.
Das Thema Vernetzung, also dann entsprechend auch mit dem Kinderarzt, ihr habt es ja schon erwähnt, die werden dann eventuell über den Kinderarzt zu euch vermittelt oder kommen selber zu euch. Für mich wäre interessant die Zusammenarbeit mit Schulen. Also Schule ist ja der Bereich, wo Kinder die meiste Zeit neben zu Hause verbringen, sie die meiste Zeit in der Schule. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, es gab einen Schulsozialarbeiter, das war's, glaube ich. Ich glaube, da hat sich auch ein bisschen was getan. Meines Wissens gibt es auch gerade Programme mit Mental Health Coaches, auch in Rheinland-Pfalz macht da, glaube ich, mit. Seid ihr auch an den Schulen oder habt ihr da eine Vernetzung eurerseits? Oder gibt es da eine Kooperation, beziehungsweise vielleicht auch mit den Patienten, die ja dann bei euch sind und aber parallel auch normal geschult werden? Findet das statt?
Ja.
Und läuft das gut?
Also wenn wir erfragen immer eine Schweigepflichtentbindung von den Eltern und von den Jugendlichen, und dann tauschen wir uns als Therapeuten entweder mit der Schule aus, also entweder mit den Lehrern, wenn es auch darum geht, wieder schrittweise in die eigene Schule zu gehen, oder bei uns im Team arbeiten ja auch Sozialarbeiterinnen, und die nehmen dann zum Beispiel auch ganz häufig Kontakt zum Schulsozialarbeiter auf, dass wir dann auch erstmal, bevor die Jugendlichen wieder in die Schule gehen, gemeinsam Gespräche machen, praktisch mit Therapeut, mit Sozialarbeiterin von der Klinik und mit dem Schulsozialarbeiter oder dem Klassenlehrer oder Stufenleitung oder sowas.
das auch bei stationärer Aufnahme, dass unsere Klinik interne Schule Kontakt aufnimmt zur Heimatschule, auch da nachfragt, wo Gespräche laufen, welcher Schulstoff ist dran, auch einen Eindruck vermittelt von den Jugendlichen. Oder auch der schulpsychologische Dienst, wo man auch um Hilfe oder Unterstützung bitten kann.
Ja, jetzt vielleicht noch eine ganz kurze Frage dann auch zum, wir sind ja so langsam durch. Jetzt ist ja oft das Thema, dass man ja überall generell hört, dass es ja lange Wartezeiten gibt und so weiter. Wie kann ich denn als Angehörige mich auch verhalten, um vielleicht auch unterstützend dann auch für das Kind oder für die Jugendlichen da zu sein, um eventuell da auch Dinge zu überbrücken? Gibt es da vielleicht auch einfach Möglichkeiten, Überbrückungsmaßnahmen, die ich in Anspruch nehmen kann, bis ich dann vielleicht auch einen Therapieplatz habe? Du hast jetzt eben dieses Aufnahme- oder dieses Clearing-Gespräch dargestellt. Aber gibt es vielleicht auch noch andere Sachen, die ich machen kann, wenn ich eben merke, da passiert irgendwas und ich habe da irgendwie keinen Einfluss mehr drauf, ich kann nicht helfen?
Also grundsätzlich ist natürlich für Krisensituationen, wenn jemand suizidal ist, das heißt akut gefährdet ist, haben wir ja bei uns die Clearing-Station, auf der man sofort aufgenommen werden kann, sofort ein Gespräch bekommt zunächst, ja, wenn da wirklich eine akute Gefährdung besteht. Wenn wir Patienten bei uns auf der Warteliste führen, bieten wir immer Vorbereitungstermine an. Und was man jetzt so zu Hause machen kann, ist natürlich viel im Gespräch bleiben mit jemandem, immer wieder auch den Kontakt suchen, Kontakt anbieten.
Also da sein.
Da sein, genau.
Ja. Ja, da sein und auch enttabuisieren.
Okay, ja, ich denke, das ist ja ein ganz guter Endsatz, würde ich jetzt mal behaupten. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen in die Runde, oder?
Hier ja,
so zu also, unseren, genau. Live-Menschen hier vor Ort, die waren ja ganz brav und still. Ich glaube, ihr habt jetzt bei der Aufnahme fast nichts gehört. Es ist nur eine Sache runtergefallen. Gibt es denn irgendwie Fragen von eurer Seite? Irgendwas, was ihr schon immer mal fragen wolltet?
Okay.
Okay, dann komm doch mal kurz nach vorne.
Eine junge Gästin hat eine Frage.
Sag uns doch mal kurz, wie alt du bist und wie du heißt.
Ich heiße Sophia und bin 8 Jahre alt.
Okay, hallo Sophia. Was für eine Frage hast du denn an die Sabine und die Dorothee?
Wo bekommen Kinder Hilfe, wenn sie die Krankheiten haben?
Okay, das ist doch eine gute Frage.
Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, wenn du jetzt eine Schwierigkeit hättest, kannst du natürlich die Mama und den Papa fragen. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, kannst du dich natürlich erstmal auch an deine Lehrerin wenden oder vielleicht hast du in deiner Grundschule auch eine Schulsozialarbeiterin, die du fragen kannst. Ja? Da kann man erstmal so einen ersten Ansprechpartner finden und die können dann in aller Regel weiter gucken mit dir gemeinsam, was brauchst du denn eigentlich? Ja?
Ist das deine Frage beantwortet, Sophia?
Ja.
Okay, super. Vielen Dank, dass du die Frage gestellt hast. Okay, gibt es noch jemand, der unbedingt etwas wissen möchte? Privatfragen sind ausgeschlossen.
Vielleicht möchtest du uns deinen Namen sagen und was deine Frage ist.
Ja, hi, ich bin Lisa, ich bin älter als 8 Jahre. Meine Frage betrifft Long-Covid. Das gibt es ja auch bei Kindern und so in meiner relativ oberflächlichen Wissen rund um Covid höre ich immer nur raus, es ist einfach nicht klar, der eine bekommt es, der andere nicht. Und wie ist da Ihr Eindruck? Also wird da weiter auch zu geforscht oder ist da eher so die Haltung, ah ja, Corona ist jetzt rum, dann muss man sich vielleicht nicht mehr drum kümmern? Wie ist da der Stand? Hat man da schon mehr Erkenntnisse?
Also es ist tatsächlich so, dass es immer mal wieder Thema ist, wenn Patienten bei uns vorgestellt werden. Wir verweisen da tatsächlich weiter auch an Spezialambulanzen oder auch Spezialkliniken, dass dort dann den Jugendlichen geholfen werden kann. Weil das ja immer wieder auch ein sehr langwieriger Prozess ist. Und mein Wissensstand ist, dass es auch ein sehr experimentelles Feld ist, was jetzt individuell demjenigen hilft oder halt nicht hilft.
Ja. Vielen Dank.
Ich hätte noch eine ergänzende Frage dazu, jetzt gerade wo es um Long-Covid ging. Sind denn viele PatientInnen bei euch mit Long-Covid, also haben sie Long-Covid, also seid ihr damit konfrontiert?
Relativ selten, ja.
Aber man kann sich ja festhalten, es ist einfach auch sehr speziell, ein sehr, sehr spezielles Thema eigentlich, glaube ich, für alle, ist, weil es so unterschiedlich auch immer irgendwie sich manifestiert, schätze ich mal. Ne? Okay, super, vielen Dank. Ich schaue mal nochmal in die Runde, sehe viele lachende Gesichter, aber keine Hände, die hochgehen. Doch, eine weitere Hand haben wir, das ist doch super. Genau, dann einmal kurz deinen Namen sagen, genau.
Ja, mein Name ist Lukas, ich habe auch Psychologie studiert und was ich mich häufig auch frage, wie schaut es denn mit Präventionsprogrammen aus an Schulen für Kinder? Gibt es da viele Angebote in Rheinland-Pfalz? Wird das angenommen auch von den Schulen? Häufig hört man ja auch, dass psychische Krankheiten im Lehrerkollegium stigmatisiert sind. Genau.
Also es gibt tatsächlich von der Uni Würzburg, vom Arne Bürger, ein Präventionsprogramm. Der bietet an, dass quasi sein Team an eine Schule kommt und dort, ich glaube, die 5. bis zur 8. Klasse coacht, wenn es um Emotionsregulation geht. Das ist, finde ich, jetzt ein sehr, sehr spannendes Programm. Und wir erleben es auch immer wieder, dass einzelne Schulen bei uns anfragen und um Vorträge bitten. Das machen wir natürlich gerne und das darf man auch jederzeit tun, um da quasi genau das zu enttabuisieren, dass jeder weiß, von was man spricht, auch kein Lehrer irgendwie Vorurteile hat vor psychischen Erkrankungen.
Ergänzend die Frage, die Vorträge finden dann für Kinder statt oder für Lehrer?
Also unsere Vorträge waren bis jetzt immer für Lehrer. Wir müssten uns wahrscheinlich einrufen, wenn wir das zwei Kindern noch erzählen würden. Ja? Also das, was wir machen, ist für Lehrer.
Okay. Vielen Dank.
Super, dann habe ich, glaube ich, noch eine Hand gesehen, oder? Ja, genau, haben wir noch eine Hand. Komm doch mal nach vorne und dann sag mal deinen Namen bitte und wie alt du bist.
Ich heiße Moritz und bin 6.
Okay, Moritz, und was ist deine Frage?
Wie entsteht denn Corona?
Ja, na dann erklär mal
in einem Satz.
Also, das ist eine sehr gute Frage, Moritz. Das ist eine sehr medizinische Frage tatsächlich. Wenn die Dorothee und die Sabine darauf antworten wollen, dann dürft ihr das gerne tun.
Das ist tatsächlich eine sehr fiese Geschichte. Erinnerst du dich an die Bilder von diesen kleinen, runden, meist lachenden Viren oder bös guckenden Viren mit den Stacheln dran?
Ja.
Und die kommen halt in deinen Körper durch Einatmen oder wenn man was angefasst hat und sich aus Versehen ins Gesicht gefasst hat. Und dann werden die ganz, ganz viele. Und dann entsteht Fieber, Husten, Schnupfen, dass man sich völlig matt und schlapp fühlt. Und dann hast du vielleicht Glück und du hast in deinem Körper so Ritter, die kämpfen gegen diese Viren. Und dann bist du wieder gesund und hast kein Fieber mehr. Und keinen Schnupfen und keinen Husten.
Okay, dann weißt du jetzt Bescheid, Moritz, oder? Alles klar, super. Okay, wunderbar. Dann danke ich euch, dass ihr auch so mutig wart, hier vorzukommen. Alle, klasse. Und dann würde ich sagen, wir checkouten mal, lieber Marius. Ich gucke dich an.
Ich fühle mich angesprochen. ehrlich, wieder mit der Check-in-Frage haben wir natürlich auch eine Check-out-Frage für euch vorbereitet. Und wir würden gerne heute von euch wissen, was brauchen denn aus eurer Sicht psychisch getroffene Kinder und Jugendliche zukünftig, um sie besser unterstützen zu können? Vielleicht Dorothee?
Ja. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, Enttabuisierung ist total wichtig. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil ich mir den Arm gebrochen habe, ist es total normal. Und wenn wir aber Jugendlichen bei uns auf der in der Klinik haben, fällt es ihnen oft auch total schwer, oh, was soll ich denn jetzt sagen, wenn ich wieder zurückgehe, wo war ich denn jetzt? Also das wäre total wichtig. Hinschauen, 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 ansprechen, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Genau, offen mit dem Thema umgehen und ja, die Hürden einfach abbauen.
Sabine, aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, genau das Gleiche. Ich finde auch, euer Podcast trägt ja dazu bei, dass da das abgebaut wird, die Ängste abgebaut werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also psychische Krankheiten sind auf dem Vormarsch, die gibt es immer häufiger. Wir müssen darüber reden und da wirklich die Türen aufmachen.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Türen aufmachen. Die Tür ist bei uns auch offen momentan. Die Türen sind bei uns immer offen. Wir kommen jetzt zum Ende unserer ersten Live-Podcast-Aufnahme. Vielen, vielen Dank an alle, die da sind. Danke, Marius. Danke, Anna, fürs Co-Moderieren. Vielen Dank, Sabine und Dorothee, fürs Kommen, dass ihr heute unsere Gäste wart. Und natürlich ganz herzlichen Dank an unser Publikum hier live. Im Hintergrund sehen Sie jetzt nochmal, für die, die es noch nicht getan haben, wo Sie uns hören können. Das ist einmal im Internet über www.andersechtnormal.podcaster.de oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag heute. Und ja, heute Abend spielt Deutschland, glaube ich. Also wenn Sie es interessieren, noch einen schönen Fußballabend. Und ja, alles Gute und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.